Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Ingeborg Harms.
Und heute geht es um Jill Sander. Jill Sander by Jill Sander. So heißt der Bildband, den sie mit der berühmten Hamburger Modedesignerin und der Artdirektorin Irma Bohm zusammen herausgebracht haben. Dafür haben sie drei zusammen akribisch die privaten Archive von Jill Sander durchforstet, um, so die Queen of Less im Vorwort, so zu tun, als würden wir nichts tun. Wie macht man das?
Ich kann jetzt aus meiner Beobachtungsperspektive sprechen oder ich kann das sagen, was Frau Sander immer darüber sagt.
Ja, also wenn Sie auch so getan haben, als würden Sie nichts tun, würde mich Ihre eigene Perspektive
interessieren. Ja, es war ein bisschen ansteckend, diese Art am Ende eher ein Parfum oder ein Fluidum oder so zu erzeugen, also etwas Emotionales, und hat auch bei den Texten mich dann geleitet. Also seltsamerweise war das ein Vergnügen. Sie sind ja auch ein bisschen poetisch und eher, also nicht, natürlich nicht chronologisch und inspiriert von der Fotografie und der Artdirektion. Das ist eine sehr ungewöhnliche Bildkomposition und da kam es mir auch so vor, als würde ich nichts tun eigentlich, als würde sich das selbst ergeben. Aber um auf Frau Sander kurz zu kommen, sie stellt ihr Können nicht aus. Man kann ja, nehmen wir die Haute Couture in Paris als extremes Gegenbeispiel, man kann ja die Arbeit der sogenannten kleinen Hände, Petit Main, die in den Werkstätten dann Rosen aufnähen, sticken, ja, und sticken und so. Das zeigt ja auf den ersten Blick einen ungeheuren Wert. Und so arbeitet sie halt überhaupt nicht, sondern sie möchte zunächst einmal einen Gesamteindruck erzeugen mit der Kleidung, der eine gewisse Attraktivität hat, sodass man aber eher gar nicht weiß, warum.
Und was man sagen muss, ist, Jill Sander ist mit ihrem Zwiebellook in den 70ern, spätestens aber seit den 80er Jahren, zur vermutlich einflussreichsten Modeschöpferin Deutschlands geworden. Und sie hat mal gesagt, ihr Hauptantrieb sei es gewesen, Frauen selbstbewusst zu machen. Wie hat sich denn das in ihrem Design niedergeschlagen?
Ich glaube, davor lag bei ihr noch das Bedürfnis, sich selbstbewusst zu machen. Also sie war halt sehr früh Geschäftsfrau, hat auch viel gewagt. In Indien wollte sie nähen lassen, also hat beim Stoffeinkauf viel experimentiert und musste als Frau eben souverän auftreten und ernst genommen werden. Weil ihr war es sehr ernst. Ne? Sie hat es nicht irgendwie als Beschäftigungstherapie gemacht. Das war wirklich, sie spricht gern von ihrer Vision. Also die Mode zunächst mal für Frauen zu modernisieren.
Sie haben davon gesprochen, wie Sie quasi mit Ihrem Design Frauen selbstbewusst gemacht. Sie haben jetzt eben auch gesagt, sie musste ernst genommen werden als Geschäftsfrau. Und mich würde jetzt aber auch interessieren, ich meine, wie schafft man dann trotzdem einen weiblichen Look?
Zunächst mal liegt es, glaube ich, an den Schnitten. Also in den 80ern haben wir ja gesehen, wie viele Frauen, oder nicht, sie wahrscheinlich nicht, aber ich, wie viele Frauen eben dann doch sehr männliche Schnitte angezogen haben. Einfach, um es mal auszuprobieren. Wie ist denn das, wenn wir uns das einfach auch nehmen, ne? Diese Art von Breitschulterigkeit. Hm. Aber bei Frau Sander ging es irgendwie nicht darum, irgendeine Maskulinität zu beweisen, sondern wirklich darum, das Material und das Know-how und die Modelle einer vor allem in der männlichen Bekleidungskultur entwickelten Modernität, sagt sie immer. Und damit ist zunächst einmal wirklich, sind die Elemente des Anzugs gemeint. Ne? Etwas Praktisches, in dem man nicht friert, das sich ventilieren lässt, wo man die Jacke auch mal ausziehen oder aufmachen kann. Dann das Hemd, das weiße Hemd, das eigentlich schon seit zwei Jahrhunderten irgendwie für das Bürgerliche steht, aber immer nur auf der männlichen Seite. Mhm. Diese Sachen wollte sie einfach für Frauen übersetzen und durchaus, sie hat nie daran gedacht, irgendeine Femininität zu unterdrücken. Sie wollte das einfach auch in einer sinnlichen Form Frauen zugänglich machen.
Also ich würde es mal so zusammenfassen, qualitativ besonders hochwertige Stoffe, klare Linien, ohne Schnörkel. Wenn ich durch den Bildband blättere, wirkt das alles recht zeitlos. Ist es das oder ist das wieder so ein Trick von Sander, wie bei dem so tun, als würde man nichts tun?
Ich glaube, dass sie sehr stolz darauf ist, dass, also durch die Archive gehen, dass Sachen, die sie Anfang der 90er entworfen hat, heute noch Gefallen finden würden. Und sie wird sehr oft von Kundinnen und Kunden angesprochen, die sagen, Frau Sander, schauen Sie mal, dieser Mantel, oder auf der Straße, diesen Mantel habe ich vor 20 Jahren gekauft und ich liebe ihn immer noch. Und dann ist sie doch ein bisschen verwundert, weil sie neben diesem Element des Klassischen, was aus der Mode, aus vielen Elementen der Mode verschwunden ist, eben auch diesen Anspruch hat, eine Aktualität hineinzubringen. Also darum verändert sie ihre Grundschnitte ständig. Sie sieht, glaube ich, sehr schnell bei einem Mantel, auch wenn er von ihr entworfen ist, dass sie Sachen so nicht mehr machen würde. Das können nur Insider sofort sehen. Es geht da um Ärmellängen, es geht um Taillennähte, es geht um die Schulterpolsterung, wie weit der Halsausschnitt geht. Das sind für sie alles Elemente des Zeitgeistes, denen sie nachspürt. Und dabei beobachtet sie natürlich intensiv, was auf der Straße passiert. Ganz kurz noch, ich will nicht ewig reden, aber zum Beispiel
ich find's grad spannend.
Dieser Daunenjackenboom, der ja allgemein als Ersatz für die Pelzlösung gilt, den hat sie.
So Michelin-knubbelig.
Ja, eben. Da hat sie dann auch dafür gesorgt, dass man nicht knubbelig aussieht, sondern dass dann eine Form drin ist in der Weite, dass man also auch Daunen sozusagen taillieren kann und ihnen eine Silhouette gibt. Aber witzig ist eben, dass sie die zuerst heiß begeistert in solchen Bergsteigerläden, wie heißt der Outer Sport, Extreme Sportläden entdeckt hat und ihr dann ein Licht aufgegangen ist. Ja, das ist doch der Ersatz für den Pelz. Und dass sie also sehr früh angefangen hat, damit zu arbeiten. Natürlich hat sie es nicht in den Läden entdeckt, sie hat auch schon Leute damit gesehen und hat dann konsequent rausgefunden, in welcher Ecke gibt es das denn? Muss man das nicht für viele übersetzen? Und so ist sie zur absoluten Daunenjacken-Spezialistin geworden. Das sind wirklich attraktive Stücke.
Gutes Beispiel, auch um nochmal auf die Anfänge zurückzukommen. Denn Jill Sander beschreibt die Zeit, in der sie in Hamburg aufgewachsen ist, also 50er, 60er Jahre, als eine wichtige Inspiration und auch als Abgrenzung zugleich. Ihr ging es darum, Möglichkeitsräume zu erschaffen, aus etwas belanglos gewordenem. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Jill Sander immer beobachtet und vielleicht auf den ersten Blick wirken die Sachen zeitlos, sie versucht aber trotzdem immer was Frisches zu finden, dann würde mich fragen, ob das heute immer noch funktioniert. Also neue Möglichkeitsräume zu erschaffen aus etwas scheinbar belanglos gewordenem.
Also ich glaube, dass wir das alle irgendwie unbewusst erlebt haben, diese Wellen der Nichtmode, die auf uns zugekommen sind, so dieser Latino-Stil, sehr sexy, sehr eng, vielleicht sogar mit freiem Bauch, dann Normcore, kommt aus dem Amerikanischen, dieser Begriff, also ein bewusstes Runterkleiden in Grau und Jeansblau, also auch keine attraktive Farbkombination und dann vielleicht billige Materialien, Baumwolle, einfach unsichtbar sein. Das hängt, glaube ich, zusammen. Das war eine Phase, in der das Internet und die Überwachungsmöglichkeiten ins Gigantische gestiegen sind. Meist kommt das ja aus der Jugend, diese Tendenzen. Und gerade die Jugend eine Aversion dagegen empfunden hat, sichtbar zu sein. Und heute, wenn wir diese Dinge sehen oder auch die super engen Spandex-Hosen für Frauen, wenn wir diese Sachen sehen, dann denken wir doch irgendwie, habe ich schon oft gesehen. Während wenn man etwas sieht, was, ich spreche jetzt nicht nur vom Modeeffekt, das hat die Mode ein Jahrhundert lang versucht, einfach etwas Neues um des Neuen Willen zu machen. Ich meine eher, dass man etwas sieht und denkt, oh, das sieht ja gut aus. Oder wenn der Mensch darin interessant wird, weil das ist für Jill Sander sehr wichtig, dass es nicht in erster Linie um den Körper geht, dass nicht der Körper unseren Blick anzieht, sondern dass die Kleidung eher so eine Art Rahmen ist für den Gesichtsausdruck, für die Gestik, für die Bewegung, für die ganze Haltung.
Sie haben jetzt Jill Sander sehr stark als Entdeckerin gezeichnet, auch Pionierin vielleicht. Jill Sander war die erste Frau in der Mode, die an die Börse gegangen ist. Innovativ auch, wie sie als erste ihre Kosmetiklinie mit ihrem Gesicht beworben hat. Gleichzeitig blieb sie privat eher immer zurückhaltend. Was haben Sie denn entdecken können über die Stilikone, was über ihre Leidenschaft für Kunst, schnelle Autos und das Gärtnern hinausgeht?
Man muss wissen, dass Jill Sander, Jill Sanders Mutter, wie man es damals nannte, schuldig geschieden war. Das hat ihr der Familie doch den einen oder anderen Blick eingebracht. Die Schwester hat sie aufgrund dieser Scheidung oder hat die Familie an den Vater verloren. Dann ist sie natürlich in den frühen 50er Jahren auf die Schule gekommen. Und da gab es immer noch Lehrer, die sich doch sehr stark in das Auftreten der Kinder und in den Teil der Erziehung eingemischt haben, der eigentlich privat war oder den Eltern zu überlassen wäre. Und da sie, glaube ich, eine sehr sensible Person ist, hat sie da, glaube ich, ein paar frühe Vorsichtsschalter in ihr Wesen eingebaut. Darum gibt es eben auch keine Autobiografie von ihr, sondern es gibt dieses Buch, das sich ganz auf die Arbeit konzentriert. Ich glaube, dass es aufgrund von frühen Verletzungen so ist, dass sie es vorzieht, diese Privatheit zu kultivieren. Andererseits muss ich sagen, soweit ich in ihre Nähe kommen durfte, habe ich gesehen, dass ihre Privatheit irgendwie auch ihr Beruf ist. Also da gibt es auch keine wunderwelchen Geheimnisse.
Ich habe fast das Gefühl, das, was Sie gerade ausgedrückt haben, das spiegelt sich auch in den Kleidungen nieder. Also so eine Art Professionalität, vielleicht auch wie eine Art Panzer.
Na, ich glaube, Panzer wäre falsch. Also entschuldigen Sie, ich glaube, Panzer würde zu weit gehen. Es ist
ein Schutzmantel vielleicht.
Ich finde, geht auch zu weit, weil sie auch immer sehr wichtig ist, dass da die Nähe zu ihr großes Interesse an der Gegenwartskunst, dass da ein sinnliches Element und eine Attraktivität da ist. Also auch eine Offenheit. Was sie wirklich immer versucht zu erreichen, ist eine Skulpturale. Und dazu braucht sie eben diese guten Stoffe, ne, die auch ein Gewicht haben oder einen Stand, eine skulpturale Schnittführung. Sie nennt das gerne 3D, also dreidimensional, weil damit eigentlich schon so ein erstes soziales Statement, wie jemand sich zu seiner Kleidung verhält, gegeben ist und man schon ein Gefühl dafür bekommt, fühlt er sich wohl in der Welt, hat er eine gewisse Haltung, eine Stabilität und ist er offen. Also und gleichzeitig aber auch dieses sich zurücknehmen, darum auch ihre eher gedeckten Farben. Es ist eigentlich, glaube ich, wirklich ein sehr demokratischer Gedanke, zu sagen, ich dränge mich jetzt mit meiner Kleidung nicht auf, aber ich möchte durchaus gern bemerkt und angesprochen werden.
Und wenn Sie jetzt diese Interpretation nachvollziehen wollen, dann sei Ihnen allen der Bildband Gisander bei Gisander empfohlen. Im Prestel Verlag erschienen, 360 Seiten, kosten 100 Euro. Ein Schnäppchen verglichen mit den darin abgebildeten Kleidern. Das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Inge Bockhams.
Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.